Wir kommen so langsam zum Schluss des Kolosserbriefes. Paulus hat schon vieles in seinem Brief geschrieben. Und wenn ihr wissen wollt, über welche Themen wir den letzten Wochen gepredigt haben, dann geht auf unsere Webseite, da könnt ihr die Predigten nachlesen, da könnt ihr auch auf YouTube gehen, habt ihr direkten Links, dass ihr auch die Predigten nochmals nachschauen könnt. Ich werde das heute nicht nochmals alles wiederholen. Und wir gelangen zum vierten Kapitel. Und Paulus schreibt in diesem vierten Kapitel die folgenden Worte, die Verse 2 bis 6, möchte ich euch vorlesen. Ich lese aus der Luther-Übersetzung vor. Da heißt es: Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Soweit der Text. Hey, als erstes schreibt Paulus: Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Unser Gebetsleben benötigt Dankbarkeit. Und es benötigt Beharrlichkeit und es benötigt Ausdauer. Es ist nicht einfach ein sofortiges Erfüllen unserer Wünsche, sondern wir sollen mit Ausdauer beten. Immer wieder vor Gott kommen und zu beten. Und das hat nicht nur der Paulus geschrieben, das hat auch Jesus geschrieben oder Jesus gesagt in Lukas 18, in der Neues Leben-Übersetzung, die das mitlesen wollen. Das ist ein längerer Text, sind 8 Verse, Seite 1444. Wenn ihr es lesen könnt, wenn es genug hell ist für euch, aber sonst seht ihr es auch auf dem Screen und ich lese es vor. Eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. In einer Stadt lebte ein Richter, sagte er. Es war ein harter, gottloser Mann, der den Menschen mit Verachtung begegnete. Eine Witwe aus der Stadt sprach immer wieder bei ihm vor und forderte ihr Recht gegenüber jemandem, der ihr Unrecht getan hatte. Der Richter ging eine Weile über ihre Klagen hinweg, doch irgendwann wurde er ihrer müde. Ich fürchte weder Gott noch Menschen, dachte er. Aber diese Frau raubt mir den Verstand. Ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich mit ihren ständigen Anträgen verschont. Und der Herr sagte: Aus dem Handeln dieses ungerechten Richters sollt ihr etwas lernen. Wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällte, wird Gott da nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen? Wird er sie vertrösten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar schnell. Doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Jesus sagt, wir sollen beharrlich beten, und er bringt ein Beispiel von einem ungerechten Richter. Und dann sagt er: Hey, aber unser Gott ist viel besser als ein ungerechter Richter und er handelt schnell. Jetzt haben wir einen Widerspruch, wir sollen mit Ausdauer beten, aber er handelt schnell. Und das ist eine Spannung, die wir aushalten müssen in unserem Leben, immer wieder. Und das Problem ist, wir werden manchmal müde. Wir fangen an zu resignieren und merken, hey, es verändert sich ja gar nicht so schnell. Und dann hören wir auf zu beten. Und deshalb sagt Paulus: Betet mit Danksagung. Denn wenn wir dankbar sind, wenn du dankbar bist, dann erfüllt das dein Herz mit Freude und es ermutigt dich, dran zu bleiben. Und insbesondere sollen wir dankbar sein, wenn wir in Krisen sind und uns daran erinnern, hey, was hat Gott uns schon alles Gutes geschenkt? René Winkler hatte diese Woche am Seniorentreff etwas erzählt. Er hat gesagt, hey, er kennt eine Person, die hat Long-Covid. Er durfte sie interviewen und die Person hat für fast nichts mehr Energie. Seit Jahren. Und sie hat gesagt, weißt du, ich habe eine Übung gemacht. Jeden Tag sage ich mir, ich suche etwas, was mich heute erfreut hat. Und vielleicht war es ein kleiner Spaziergang, wo er eine Blume gesehen hat. Und der Spaziergang ging 10 Minuten. Oder ein Vers, den sie gesehen hat. Oder einfach irgendein ganz, ganz, ganz kleines Ereignis, das an diesem Tag passiert ist. Um den Fokus auf die Freude und den Fokus auf den Dank zu setzen. Und er sagt, hey, das verändert mein Herz. Das hilft mir, daran zu bleiben, auch wenn ich keine Energie mehr habe. Hey, es ist eine Gefahr, in der wir stehen, dass wir müde werden, dass wir resignieren. Doch gerade in Krisen ist das wichtig. Doch auch bei den Jüngern von Jesus sehen wir das. Sie sind auch nicht gefeit davor. Jesus sagt in seiner größten Krise im Garten Gethsemane, hey, kommt mit mir mit, Petrus, Johannes und Jakobus, kommt mit und betet mit mir. Und Jesus läuft ein paar Schritte weg und betet und dann kommt er zurück und sagt, dann kehrt er zu seinen Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er sagte zu Petrus, konntet ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Und Jesus geht wieder weg und sie schlafen wieder ein. Sie sind immer noch müde. Und Jesus kommt nochmals und sagt, hey, wacht auf. Und dann geht er wieder weg und sie schlafen wieder ein, weil sie einfach müde sind. Doch unser Gebetsleben soll nicht einschlafen, auch wenn die Umstände ermüdend sind. Und dieses Bild greift Paulus auf. Dieses Bild von der Geschichte, dass die Jünger einschlafen, gerade im größten Krisenfall. Und als Zweites sagt Paulus im Brief von den Kolossern, betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Also Paulus ist im Gefängnis und er sagt, hey, ich bin da im Gefängnis, ist okay. Aber er sagt, hey, betet für mich und betet für uns, betet also für mich und meine Mitarbeiter, dass wir eine Tür finden, dass wir das Wort auftun können und wir vom Geheimnis von Christi reden können. Es sollen Türen aufgehen. Paulus ist im Gefängnis, er benötigt Gebet, damit Türen aufgehen. Aber nicht so wie bei Petrus, der ebenfalls im Gefängnis war, ein paar Jahre zuvor, und die Gemeinde hat gebetet und die Gefängnistür ist aufgegangen und Petrus konnte hinauslaufen. Das wäre natürlich auch eine super Möglichkeit für Paulus, eine Gelegenheit wegzugehen. Aber das sagt er hier nicht. Er sagt, hey, ich bin im Gefängnis, betet für Gelegenheiten. Die Neues Leben Übersetzung sagt nicht eine Tür, sondern sagt, hey, betet für viele Gelegenheiten. Gelegenheiten, dass ich das Evangelium erzählen kann, dass ich das Geheimnis Christi erzählen kann. Darum bittet er die Gemeinde in Kolossä, dass sie sich mit ihm verbünden und für dieses Anliegen beten und vor Gott einstehen. Doch er bittet nicht nur die Gemeinde in Kolossä, sondern er bittet auch die Gemeinde in Ephesus, das Gleiche zu tun. In Epheser 6, 18 bis 20 heißt es, betet alle Zeit mit allen Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Auch hier bittet er, dass er das Geheimnis verkünden kann. Er benötigt Leute, die für ihn beten. Genauso benötigen wir Leute, die für uns beten, die sich mit uns verbinden und für uns Fürbitte tun, damit wir möglichst viele Gelegenheiten ergreifen können, um dieses Geheimnis von Christus zu verkündigen, zu offenbaren. Hey, in der Vorbereitung zu diesem Predigttext habe ich immer wieder diesen Text gebetet, dass wir Möglichkeiten haben, dass wir viele Gelegenheiten erhalten, das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. So, dass es offenbar werde. immer wieder, hey Gott, gib mir die Gelegenheit, gib uns die Gelegenheit, dass wir dieses Wort verkündigen können, dass ich verstanden werde. Und darum möchte ich auch euch bitten, betet immer wieder für uns Pastoren, damit wir dieses Wort so erklären können, dass es möglichst viele Menschen verstehen, an möglichst vielen unterschiedlichen Gelegenheiten. Doch ich rede jetzt ständig von diesem Geheimnis und der Paulus schreibt von diesem Geheimnis des Evangeliums. Was ist denn dieses Geheimnis? Paulus macht hier einen Rückgriff auf das, was er schon in Kolosser 1 geschrieben hat. Da heißt es, ab Vers 25, dass ich das Wort Gottes in seiner Fülle predige, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber offenbart ist seinen Heiligen. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das will er sagen. Dieses Geheimnis ist ganz einfach gesagt, das Evangelium von Jesus Christus. Wie würdest du das Evangelium zusammenfassen, wenn du kurz gefragt wirst, hey, was ist das Evangelium? Worum geht es im christlichen Glauben? Eine Möglichkeit sind diese vier Punkte. Früher hießen die auf Deutsch vier Punkte, heute ist es einfach international the four. Das ist einfach das erste Symbol ist ein Herz, das heißt, Gott liebt mich. Das zweite geteilte Symbol heißt, hey, Gott und die Menschen leben getrennt voneinander. Die Sünde ist in unser Leben gekommen und hat uns getrennt. Das dritte Symbol, Jesus gab alles für mich. Er starb für mich am Kreuz und er ist auferstanden. Damit hat er für unsere Sünden bezahlt und hat die Trennung zwischen uns und Gott aufgehoben. Und der vierte, das Fragezeichen, hey, will ich damit leben, mit dieser Wahrheit? Oder sage ich, nein, das ist für mich nicht relevant? Das ist eine entscheidende Frage. Auf kurze Art, das Evangelium erklärt in vier Symbolen. Timothy Keller erklärt das Evangelium mit zwei Sätzen. Er sagt, hey, das Evangelium heißt eigentlich, ich bin so sündhaft und schlecht, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Und je mehr ich das Evangelium lese und verstehe, desto mehr merke ich, ich bin noch sündhafter und noch schlechter, als ich es jemals für möglich gehalten hätte. Und je mehr ich darin eintauche, desto mehr merke ich, ich bin angenommener und geliebter, als ich je zu hoffen gewagt hätte. Wir leben in dieser Spannung. Das eine und das andere. Und ich glaube, je mehr wir in dieses Evangelium eintauchen, je mehr wir davon verstehen, je mehr wir damit uns auseinandersetzen, desto mehr verstehen wir, was in diesen zwei Sätzen drinsteht. Was ist das Geheimnis des Evangeliums von Jesus Christus? Das Evangelium ist so einfach, dass es jeder verstehen und annehmen kann. Es ist nicht kompliziert. Es sind vier Punkte, es sind zwei Sätze. Es geht nicht darum, dass es nur ein paar ganz kluge Philosophen verstehen könnten. So ein riesiges Gedankengebäude, wo man gar nicht rauskommt. Nein, es ist ganz einfach. Einerseits. Und andererseits ist das Evangelium nicht simpel, sondern es hat eine Fülle darin und sie verändert alles. Wenn dich das Evangelium von Jesus Christus durchdringt, dann verändert es alles. Es verändert, wie du dich selbst siehst. Es verändert, wie du andere Menschen siehst. Es verändert dein Klassendenken. Es verändert deine Partnerschaft. Es verändert deine Elternschaft. Es verändert dein Single-Sein. Es verändert deine Sexualität. Es verändert deine Selbstbeherrschung oder den Mangel an Selbstbeherrschung. Es verändert deinen Umgang mit Geld. Es verändert deine Schuldgefühle. Es verändert deine Schamgefühle und vieles, vieles weitere mehr. Das Evangelium ist kostbar. Jesus sagt in einem Gleichnis, ein einziger Satz, ein Gleichnis, das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Aber der Punkt ist nicht einfach nur den Acker zu halten und wissen, ja, da ist der Schatz vergraben, sondern es geht auch darum, den Schatz auszugraben und zu nützen. Nur zu wissen, ja, ich habe da einen Schatz vergraben, das nützt dir eigentlich noch wenig. Es geht darum, die Schatzkiste auszugraben und zu öffnen. Oder du kannst schon sagen, ja, es ist eine schöne Kiste. Oder vielleicht sagst du, ja, es ist eine nicht so schöne Kiste, sieht ein bisschen abgenommen, ein bisschen abgewetzt aus. Aber es geht ja nicht um die Kiste, es geht um den Inhalt. Was ist da drin? Ja, das Geheimnis des Evangeliums. Also öffnen wir die Kiste mal. Was ist denn so in einem Geheimnis drin? Die Fülle des ganzen Evangeliums. Das Spannende ist, das Evangelium ist nicht eindimensional, sondern multidimensional und vielseitig. Zum Beispiel ist hier Schmuck drin. Vielleicht bist du jemand, der sagt, ja, ich sehe nur gut aus, wenn ich etwas Schmuckvolles trage. Nur dann bin ich so etwas. Aber Jesus sagt, weißt du was, du selbst bist Schmuck. Du selbst bist gut genug. Du siehst gut aus und er sagte uns, hey, du bist ein Ebenbild Gottes. Gott hat dich so geschaffen, dass du wertvoll bist, dass du dieser Schmuck bist. Das ist ein Punkt des Geheimnisses des Evangeliums. Und wenn du gesagt hast, hey, ich fühle mich minderwertig, kannst du immer sagen, hey, Gott sagt zu mir, ich bin ein Ebenbild Gottes. Ich bin ein Schmuckstück für ihn. Hier drin ist auch eine Münze, ein Stück Gold, ein Goldvreneli. Hey, wie gehst du mit Gold um? Wie gehst du mit Geld um? Wie ist der Umgang mit Geld? Welchen Stellenwert hat Geld für dich? Ist Geld das Wichtigste? Hast du viel, hast du wenig? Hast du zu viel oder hast du zu wenig? Oder hast du viel und denkst, du hast zu wenig? Welchen Stellenwert hat es? Paulus finde ich spannend, er sagt, hey, weißt du was, ich habe gelernt, mit viel oder mit wenig zu leben. Das ist gar nicht der Punkt. Jesus hat mehr Gleichnisse über Geld und den Umgang mit Geld als über jedes andere Thema drin. Wie ist dein Umgang mit Geld? Er hat den Umgang mit Geld häufig kritisiert. Und er hat auch gezeigt, wie man richtig damit umgeht. Das ist Teil des Evangeliums. Es hat so einen Verband drin. Wo gibt es eine Wunde, die behandelt werden muss? Vielleicht kennst du jemanden, der sagt, hey, diese Person ist verletzt worden. Vielleicht psychisch, vielleicht physisch. Und dann ist der Punkt, hey, zu sagen, hey, Jesus ist der Arzt. Jesus ist der, der dich heilen möchte. Jesus ist der, der heilen kann. Auch die tiefsten seelischen Wunden. Du darfst hierher kommen und er möchte dich heilen. Jesus ist der Arzt. Und dann ist hier drin noch ein Hammer. Es geht nicht darum, dass du jetzt zu anderen Leuten gehst und sie zertrümmerst, sondern der Hammer soll für praktische Hilfe stehen. Vielleicht kannst du sagen, hey, weißt du was? Ich helfe dir praktisch. Vielleicht beim Bildaufhängen mit dem Hammer. Vielleicht brauchst du ein anderes Werkzeug für irgendetwas anderes. Oder keine Rasenmähen oder was auch immer. Das geht mit dem Hammer sehr schlecht. Nimm dafür ein anderes Werkzeug. Es soll einfach nur verstehen, hey, praktische Hilfe. Vielleicht kannst du irgendjemandem praktische Hilfe anbieten und das verwenden, auch um auf das Evangelium hinzuweisen. Oder andererseits kannst du sagen, hey, ich bitte jemand anderen, mir zu helfen. Denn jemand zu bitten, zu helfen, kann auch ein Schlüssel sein, dass die Person für das Evangelium offen wird. Weil spannenderweise haben viele Studien herausgefunden, wenn man jemanden bittet, dass er einem hilft, dann findet die Person einen automatisch oder in den meisten Fällen sympathischer. Weil der Kopf schaltet sofort um und sagt, ja, wenn ich dieser Person helfe, finde ich die ja sicher toll, sonst würde ich ja nicht helfen. Und die allermeisten Menschen sind sehr, sehr hilfsbereit, wenn man sie fragt. Weil ansonsten wissen sie gar nicht, wie sie einem vielleicht helfen könnten. Also einen praktischen Ansatz. Und hier drin ist noch so ein Flyer für einen Brunch. Vielleicht ist das die Möglichkeit zu sagen, hey, ich lade einfach eine Person ein zu einer christlichen Veranstaltung, wo sie das Evangelium noch besser erklärt bekommt. Ich kann das nicht so gut und sagt, hey, weißt du was, da gibt es einen Brunch, da kriegst du super Infos und du kriegst noch gutes Essen dazu. Ist auch eine Möglichkeit. Da gibt es so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt noch mehr hier drin. Ihr könnt vielleicht nachher noch hineinschauen, was drin ist. Da gibt es noch viel, viel, viel mehr zu entdecken. Menschen sind so unterschiedlich. Sie sind in unterschiedlichen Lebenssituationen, kommen von unterschiedlichen Kulturen, haben unterschiedliche Ansichten auf die Welt. Sie haben unterschiedliche Ansatzpunkte des Evangeliums. Der eine oder der andere Punkt ist ansprechender für sie. Und vielleicht denkst du, weißt du, in meiner Kiste ist immer nur der Verband drin. Und ich muss immer warten, bis es einer Person ganz schlecht geht, dann kann ich helfen und sagen, ja, schau, Jesus ist der Arzt und der kann dir helfen. Dumm ist nur, wenn die Person gar nicht krank ist. Und dann weiß ich, ja, was soll ich sagen? Dann ist vielleicht eben ein anderer Punkt dran. Da kann man etwas anderes nehmen. Einen anderen Ansatzpunkt wählen. Und das ist, was Paulus nennt, auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll. Das Evangelium so zu erklären. Das bedeutet nicht, dass wir nur einen Teil des Evangeliums erklären und den ganzen Rest weglassen. Nein, die Fülle des Evangeliums und die verändernde Kraft des Evangeliums, welche sich auf alle Bereiche des Lebens ausdehnen soll, ist wichtig. Doch wir beginnen mit einem Aspekt, der in dem Moment für diese Person am wichtigsten ist. Und die anderen Personen, die anderen Aspekte, die anderen Themen kommen nach und nach dazu. Und Paulus sagt, dass die Gemeinde für ihn und seine Mitarbeiter beten soll, dass Paulus und seine Mitarbeiter das sehr gut umsetzen können. Und danach ändert er die Perspektive, nicht von sich, sondern auf die anderen und sagt, verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Da geht es nicht mehr um Paulus. Das ist die Perspektive, hey, nicht nur Paulus und seine Mitarbeiter, nicht nur die Apostel, nicht nur spezielle Evangelisten sind dafür da, sondern jeder soll etwas dazu beitragen. Jeder soll weise werden. Jeder soll, wie Paulus sagt, hey, jeder soll das Evangelium erklären können. Wir alle sollen bereit sein, das Evangelium zu verkünden. Nicht nur die Spezialisten. Jetzt habe ich drei Fragen zum Schluss für dich. Welche Person in deinem Umfeld soll in den nächsten Wochen mehr vom Evangelium erfahren? Welchen Ansatzpunkt möchtest du wählen? Ich habe ein paar vorgestellt. Es gibt noch viel, viel tausend Ansatzpunkte mehr. Und als dritte Frage, wo möchtest du selbst noch mehr erfahren, was alles in dieser Schatzkiste drin ist? Was du vielleicht noch gar nicht entdeckt hast? Wenn du immer gedacht hast, ja, Jesus ist der Verband, Jesus ist der Arzt. Jesus ist viel mehr als das. Jesus ist mehr als der Freund. Jesus ist viel mehr. Und wir haben ein ganzes Leben Zeit, tiefer in dieses Evangelium, in diese Schatzkiste einzutauchen und mehr davon zu erfahren, was das Evangelium ist. Ein ganzes Leben lang. Und ich glaube, wenn wir da dranbleiben, wird uns nicht langweilig. Hey, beten wir füreinander, dass das Evangelium noch viel mehr Kraft hat in unserem Umfeld, und in der ganzen Gesellschaft und bei uns selbst. Amen. Ich bete. Jesus, hilf uns. Vielen Dank, dass du da bist, dass du diese verändernde Kraft des Evangeliums uns geschenkt hast, dass du uns aufgezeigt hast, hey, dass du so viel mehr bist. Und hilf uns, immer noch mehr zu entdecken, noch mehr von diesem Geheimnis, noch mehr von dieser Schatzkiste. Dass wir die nicht einfach verborgen im Acker liegen lassen und sagen, ich habe die im Besitz, sondern dass wir sie aufmachen und nutzen dürfen. All das, was du da hineingelegt hast. Danke vielmals. Und schenke uns den Mut, das zu tun, was du uns aufs Herz gelegt hast. Amen.